Wer zieht so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Weiter weiß ich nicht, aber es ist bestimmt gruselig, was danach kommt, glaube ich noch, wenn ich mich richtig erinnere. Es ist düstere Halloween-Stimmung. Wir haben den 1. November, Montag, 18:49 Uhr. Es ist stockdunkel, als wäre es 12. Aber so betrübt wie um 12 Uhr nachts, wenn es gruselig ist, sind wir nicht, sondern wir sind da. Hallo.
Hi.
Was geht?
Alter, was geht? The Ritual geht. Netflix.
The Ritual?
Gestern geguckt.
Ah, kenn ich nicht.
Kennst du nicht?
What is it?
Das ist so wie der eine Film, nur anders. Also, krasse Story. Vier Männer machen einen Junggesellenabschied. Und,
finde ich ja nicht gut. Da sollten Frauen dabei sein, finde ich. So, Gender gleich. Sorry, erzähl weiter.
Okay. Jedenfalls, gehen die wandern in Schweden durch so ein Königstal, Königsweg, irgendwas, fette Wanderung und sind dann im Wald und dann passieren Dinge im Wald.
Okay.
Ja. Ich weiß nicht, ich will nicht spoilern, aber auf jeden
Klingt
Fall.
Klingt ein bisschen Blair Witchig.
Ist so wie Blair Witch Project nochmal von Netflix neu aufgelegt, so 10 Jahre später ungefähr die gleiche Story und aber ein bisschen anders, aber ein bisschen gleich. Ja.
Aber gut.
Kann man gucken, ja. Nicht schlecht.
Weil ich habe den gestrigen Tag, also ne, ich habe irgendwie Freitag irgendwie im Lernzentrum oder ich weiß gar nicht mehr, oder Samstag, als ich frei hatte, bestimmt so eine Stunde geguckt, was ich mit Chiara gestern so gucken kann und habe lange nach Filmen gesucht und habe diese ganzen Top-Listen mir versucht durchzugucken und habe The Ritual nicht gefunden. Das heißt, er muss scheiße sein. Oder einfach nicht gelistet. Nein, Quatsch. Aber ich hab ihn tatsächlich nicht gefunden. Aber wir haben, also kleiner Spoiler, wir haben zwei auch nicht so, also einen nicht so coolen Film geguckt und einen anderen ganz guten. Deswegen.
Welcher war der gute?
Don't Breathe.
Aha.
Kennst du? Hat man, glaube ich, damals mal so einen Trailer gesehen. Da geht es darum, also das ist jetzt kein Spoiler, das ist alles, also ne, jetzt ist am Anfang hier, wir haben halt mit Filmen aufgehört letztes Mal, wir starten mit Filmen rein, so wenn ihr keine Spoiler wollt, dann hört einen anderen Podcast. Mach die Tür nochmal zu. Nein. Don't Breathe war, da brechen so drei Jugendliche oder naja, eigentlich junge Erwachsene, irgendwie, keine Ahnung, in ein Haus ein von einem alten Veteran, der blind ist. Und eigentlich spielt sich der ganze Film halt in diesem Haus von ihm ab und er ist halt blind und macht die aber fertig. Und ja, und man weiß aber bis zum Ende nicht, also da passieren noch so ein paar mehr Dinge, die, wo man dann am Ende nicht so ganz klar hat, wer sind jetzt die Guten, wer sind die Bösen? Weil normalerweise würde man ja sagen, okay, die brechen bei ihm ein, das sind die Bösen und er ist der Gute und das verschiebt sich aber ein wenig und genau, und das war ein relativ spannender Film, weil ist ja, also wie soll ich sagen, ganz klassisch, ne? Das Licht ist halt aus, die sehen nichts, er hört aber, wo sie sind, sie müssen ganz leise sein, ne? Don't breathe, macht ja Sinn.
Ja, ja.
Dann fällt irgendwas um und er findet sie und dann hauen sie wieder ab und dann steht er genau vor ihnen, weil er sie ja nicht sieht, aber sie dürfen keinen Mucks machen. Das ist halt so ein bisschen eher so ein, ist kein Horrorfilm, fand ich, sondern eher ein spannender Film. Also ein ziemlich spannender Film mit nicht besonders viel Story, aber spannender Film, so.
Und das Schlechte?
Das war Midsommar. Also der war nicht schlecht, aber er war okay.
Muss man den
kennen? Also, wo wir eben in Schweden waren, der ist auch in Schweden übrigens. Also pass auf, es ist von dem gleichen Regisseur wie Hereditary. Hast du den gesehen?
Nope.
Das war einer so von Chiaras und meinem liebsten, schlimmsten Horrorfilm, die wir so geguckt haben. Das war, glaube ich, vor 2 Jahren Halloween oder so, keine Ahnung. Und den fanden wir richtig, richtig gut. Und der gleiche Regisseur, Ari irgendwas, hat noch einen Film gemacht, den. Und der geht 2:30 Stunden.
Ist schon, wow, okay.
Schon mal ordentliche Zeit. Und im Prinzip geht es auch darum, eine Gruppe von Leuten fliegt nach Schweden, also die Amerikaner fliegen nach Schweden. Und die Hauptperson ist, also eigentlich sind das alle 5, aber eigentlich ist es sie, das Mädel, mit ihrem Partner so. Und die Beziehung läuft nicht so richtig gut, aber die fahren auf diese Reise mit. Und dann stellt sich raus, dass Pelle, der Schwede, hat die quasi mitgebracht zu seiner Familie so. Also das ist aber nicht seine Familie, sondern man merkt schon, das ist so eher so ein Kult. Das sind so alle in weiß gekleidet und die feiern halt so ein Midsommerfest. Und das ist halt so ein bisschen die Prämisse. Du hast halt so dieses klassische, Leute von außen kommen in so eine Gruppe. Und da laufen dann Psycho-Sachen und komische Rituale und jeder Shit läuft da irgendwie ab. Und Das ist irgendwie schon ganz geil. Also, weil es einfach sehr viel mit so, okay, wir halten jetzt einfach 20 Sekunden diese Szene und machen ein bisschen mystische Musik und also arbeiten so sehr viel mit Bildern und so. Und das ist eigentlich ganz cool. Es fehlt nur so ein bisschen, also man denkt sich so, da ist so viel Potenzial in diesem komischen kleinen Mormonendorf oder was auch immer. Und das schöpfen sie irgendwie nicht so ganz aus, weil sie dann doch nur so 2-3 Sachen irgendwie machen. Aber das, ich glaube, die wollen halt eben auch lieber dieses bildsprachliche Ding sein und nicht so in die Fresse. So, wo ich mir denke, oh krass, jetzt kann das und das Krasse passieren. Ja, nee, wir 10 Minuten schauen wir jetzt und wir lassen euch über euren Gedanken und das ist und so weiter und so fort. Am Ende wird jemand in einen Bär eingenäht. Das fand ich ganz gut.
Oh. Okay.
So.
Ja, okay.
Ja. Ja. Also, wenn man Bock auf coole Bilder hat und so und so ein bisschen irgendwie ein bisschen abgespaceden Gruselfilm, ist das irgendwie ganz cool. Aber ich würde eher Hereditary empfehlen, anstatt den. Und dann vielleicht den danach nochmal gucken. Ja. Ja. Jetzt musst du ein bisschen von Ritual auch erzählen. Ich habe jetzt auch ein bisschen gespoilert.
Okay, ich erzähle. Jedenfalls, also. Ich erzähl jetzt einfach die ganze Geschichte, scheiß drauf.
Ja, scheiß drauf. Ist
nicht den Top 10.
Das sind eher gegangen, nachdem ich es gesagt habe.
Niemand war da. Ist das ein Solo-Podcast dann? Naja, jedenfalls 5 Briten anfangs.
Ja.
5 Stück.
Ich glaube, sie bleiben nicht 5.
Moment. Sind quasi in der Vorbereitung für den Junggesellenabschied von einem der 5. Und das Ganze findet statt in irgendwo in Großbritannien. Die sind da irgendwo feiern in irgendeiner Straße. Und 2 von denen gehen rein, um irgendwie Alkohol zu kaufen. Dabei reden die quasi über diesen Junggesellenabschied, bla bla. Und als sie in den Laden reingehen, stellen sie fest, da wird gerade ausgeraubt. Und in dem Moment schafft es der eine von den 2, sich zu verstecken. Und der andere bleibt da stehen. Und dann kommen auf einmal die Räuber.
Vor Schock.
Vor Schock, genau. Und dann rauben die den auch aus, ne, nehmen dem das Zeug weg und der andere steht da und versteckt und tut aber nichts und sieht da quasi dabei zu, wie sein Freund umgebracht wird vor seinen Augen.
Ich dachte gerade nur ausgeraubt und dachte so, ja gut, würde ich auch, also ist ja kein Problem.
Ja, ist ein Raub, aber er weigert sich seinen Ehering raus zurück und dann knallen sie ihm eine über, wo ich mir denke, ja, hilf ihm doch, mach irgendwas, aber die steht, also jedenfalls mit diesem schlechten Gewissen und in Erinnerung an den guten Freund erfüllen sie ihm quasi seinen Wunsch des Wanderns, weil alle anderen wollten irgendwie nach Amsterdam Party machen, aber er wollte wandern, also gehen die dann zu viert wandern, um ihn zu ehren und so weiter.
Und witzig, ganz kurz eingrätschen, das Lustige ist, bei Midsommar ist am Anfang auch so die Familie von der Hauptdarstellerin, die stirbt quasi auch tragisch, ganz, ganz tragisch. Und daraufhin geht das dann, nimmst du quasi Schwung auf und sie gehen nach Schweden.
Das also ist ganz merken, witzig, weil das gerade so. Wir sollten uns merken, wenn jemand aus der Familie stirbt oder aus dem Freundeskreis, man sollte Schweden danach meiden.
Wahrscheinlich. Einfach das ist so. Das, was ich gelernt habe.
Genau. Wir haben schon 2 Beispiele jetzt. Naja, jedenfalls die 4 sind dann angekommen in Schweden, wandern schön so einen Weg entlang, bla bla bla. Und das ist natürlich einer von 4, ist natürlich so ein Tollpatsch. Fällt also hin und tut sich irgendwie weh, hat einen Knöchel kaputt und Knie und bla, kann nicht mehr weiterlaufen. Also entscheiden sie sich vom Weg abzugehen und sagen, hey, wir nehmen einfach den direkten Weg statt den Wanderweg und der führt aber durch so einen Wald. So, dann laufen wir durch.
Wrong Turn damals, in der 7. Klasse wissen wir, das ist keine gute Idee.
Nee, keine gute Idee. Naja, jedenfalls laufen sie durch den Wald und ist erstmal alles ganz normal und irgendwie auf einmal hängt da so ein Elch im Baum. So 8 Meter über dem Boden hängt da so ein Elch im Baum. Aufgeschnitten.
Wahrscheinlich nicht mehr
richtig. Aufgeschnitten. Okay. Es tropft noch, also relativ frisch. Und dann denke ich mir, macht ein Foto. Glaubt euch eh keiner, aber niemand macht ein Foto. Die sagen sich, ach, scheiß drauf, gehen wir weiter durch diesen Wald. Come on.
Ich denke, ja, so, genau.
Das ist der Zeitpunkt, wo man einfach umdreht und wegläuft.
Und den mit dem kaputten Fuß liegen lässt, im Zweifel. Ist mir egal.
Ja. Naja, jedenfalls also laufen sie weiter und denken sich so, ah, in 5 Stunden sind wir eh am Hotel, bla, bla, bla. Ja, auf einmal fängt es an zu regnen, die haben sich irgendwie verlaufen, bla bla, auf einmal ist da so eine Hütte im Wald. Lass mal reingehen, gute Idee, ja. Jetzt gehen sie rein in die Hütte. Und dann machen sie ein Feuer, alles ganz normal, denken sich, nichts Böses, ja komm, wir übernachten jetzt hier und morgen früh geht's weiter. Guter Plan. Bis zum Zeitpunkt, wo einer von denen hochgeht, in so ein anderes Geschoss. Und auf einmal findet man da so eine komische Statue aus Heu, die so aussieht, als wäre sie so ein Torso mit 2 Händen, ohne Beine. Mhm. Und an den Händen sind keine Finger, sondern einfach ein Geweih jeweils.
Alter, genau diese Puppen gab es in Midsommar auch. Vielleicht ist es so ein schwedisches Ding. Also vielleicht hat das auch irgendwie so ein bisschen schwedische Geschichte. Alter, das kann sein.
Wir connecten gerade hier.
Alter, historisch. Wir haben einfach den gleichen Film geguckt. Ja, krass.
Von anderer Kameraperspektive.
Auf einmal wurde es Geschichtsunterricht, was wir hier machen. Wow.
Ja. Ja, jedenfalls, alle erschrecken sich, denken sich so, ja gut, fuck it, man, wir bleiben jetzt einfach hier. Das war, schlafen die ein. Am nächsten Morgen wacht der eine Hauptdarsteller, der seinen Freund hat sterben lassen, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, Mensch, der hat seinen Freund sterben lassen, wacht der irgendwie in einem Albtraum auf und in einem Traum hat er diese Szene nochmal durchgespielt. Ja. Und da wacht er auf und steht auf einmal mitten im Wald und hat so eine Wunde am Brustkorb. Da sind einfach so 5 Löcher in seinem Brustkorb.
Das ist ja echt klassisch Blair Witch, oder?
Ja.
Ist nicht da auch damals so, dass der aufwacht und die Zunge ist? Nee, der fehlt die Zunge oder so?
Irgendwas, Fall,
oder
sowas. Ja. Auf jeden Fall rennt er wieder zurück und der eine Typ hat sich in die Hosen gemacht, warum auch immer. Der andere liegt komplett wirr irgendwo in der Ecke und sabbelt irgendwas vor sich hin. Und der vierte ist weg.
Oh Gott.
Und dann schafft er es, die zwei, die da so rumliegen, irgendwie einigermaßen klar zu machen und schlägt ihn ins Gesicht. Ey Leute, was ist los? Ihr müsst jetzt klarkommen, okay? Ja. Wo ist der eine Typ hin? Und dann suchen sie ihn, dann gehen sie nach oben und der Typ sitzt nackt vor diesem Torso und betet das Ding an.
Oh Gott.
Und alle sehen, ey, was machst du da? Bist du krass? Und dann, wie es Männer halt so machen, ja, als Mann verschweigst du danach alles, also ziehen sie sich an und gehen einfach weiter und keiner redet darüber. Alle schweigen diese Situation einfach tot.
Mhm.
Auf dem Weg sehen sie dann überall auf Bäumen so irgendwelche komischen Zeichen eingraviert. Und auch da denke ich mir so, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, um einfach zu verschwinden. Naja, was passiert? Die drehen sich 1000-mal im Kreis. Nächste Nacht zelten sie irgendwo, es regnet wieder. Einer von den Vieren wird irgendwie von irgendeinem Wesen einfach weggerissen aus dem Zelt und ist einfach
Also es weg. Wird dann auf einmal magisch. Also bis jetzt war es ja gerade noch nicht magisch eigentlich.
Ja,
bis jetzt
war's ja aber genau, es wird auf einmal, das ist auch irgendwie merken die, da ist irgendwas und plötzlich, mitten in der Nacht, wird einer von den Vieren aus seinem Zelt gerissen und weggezogen und man weiß aber nicht, was es war, man weiß nur, dass irgendwas ihn weggeschleppt hat. Sie hören ihn dann schreien, laufen daher und sehen ihn dann wiederum im Baum hängen, paar Meter weiter, ähnlich wie den Elchen, nur halt jetzt ihr Freund.
So aufgeklappt mit so Lungenflügeln raus und so, dieses
ja, nicht der Engel.
Kreuz-Dings.
Ja, nicht so ganz. Okay. Einfach eher so ein bisschen stupide, einfach nur so ab Brustkorb also quasi unten aufgeschnitzt und dann ist richtig eklig.
Ich hoffe, niemand isst gerade hierbei.
Aber doch guten. Ja. Naja, jedenfalls der erste
Schritt. Stirb. 3.
Genau. So, und dann merken die, okay, irgendwas ist da, es jagt uns, so, dann laufen die halt weg, laufen durch den Wald ganz wirr und das Monster, das Ding schnappt sich noch einen von denen, dann waren es nur noch 2. Einer davon ist der seinen Freund hat sterben lassen, der andere ist der sich das Knie kaputt gemacht hat. Also die beste Kombo ist übrig geblieben.
Aber wir sehen das Monster nicht oder was auch immer.
Bisher noch nicht, genau. Und dann laufen die halt weiter und das Monster ist hinter denen her, bla bla bla. Die schaffen es irgendwie wegzukommen und auf einmal mitten im Wald ist dort ein Weg mit Fackeln. Mhm. Also läufst du diesen Weg entlang.
Natürlich.
Weil also, denkst wenn dir so,
eingeladen werde.
Hinter mir ist ein Monster, da ist ein Weg, wo es brennt, dann was, also das kleine Übel ist der Weg, wo ich nicht weiß, wo es hingeht. Also laufen die hin und kommen in so ein kleines Dorf auf einmal. Da stehen einfach so 5, 6 Holzhütten und
sind da alle in weiß gekleidet? Ist jetzt die Kooperation unserer beiden Filme
perfekt? Noch nicht. Okay. Jedenfalls, dann sehen sie eins von den Häusern, das erste quasi, rennen die Tür ein und sind quasi in die Tür reingefallen und liegen in dieser Hütte plötzlich. Und du siehst so, hinter denen stehen auf einmal, sind auf einmal Menschen. Und das sind keine normalen Menschen, sondern das sind irgendwie komische Menschen.
So ein bisschen missgebildet oder was? Irgendwie so?
Ja.
Klassischer. So, die einen haben dicke Lippen, die anderen haben komische Ohren.
Ja, aber nicht so unnatürlich, sondern eher so, okay, ihr habt euch einfach wahrscheinlich gegenseitig
sehr häufig mit euch selber vorgepflanzt.
Ne? Genau, das war okay. Und naja, jedenfalls kommen diese Menschen und schlagen die einfach bewusstlos. Okay, nächste Szene, die beiden wachen auf, sind gefesselt und liegen in irgendeinem Raum. So, dann werden diese Menschen eingeführt und wird ein bisschen erzählt, was das für Menschen sind, bla bla bla. Ich versuche das
mal cool.
Ich versuche das ein bisschen abzukürzen. Die Menschen sind relativ strange, weil die anscheinend, und das ist so die Auflösung des ganzen Szenarios, das ist so ein ausgewähltes Dorf von Menschen, die haben alle dieses Mal an der Brust. Und die sind
diese 5 Punkte.
Diese 5 Punkte und die sind alle uralt und sterben nicht. Mhm. Und der Grund dafür ist, die huldigen dieses Monster. Also die sehen dieses Monster, was die anderen umgebracht hat, als Gottheit an. Und solange die quasi jedes Mal, wenn das Monster da ist, sich entsprechend verhalten und auf die Knie fallen und so, verschont das Monster die. Und das Monster erlaubt denen, ewig lang zu leben. Und am Ende stellt sich, am Ende wird quasi aufgelöst, dass das Monster Menschen danach aussucht, wie schlimm deren internes Leiden mit sich selbst und der Welt ist. Und der eine Typ hat ja seinen Freund quasi im Stich gelassen, deswegen hasst er sich. Und dieser Selbsthass war der Grund dafür, warum er ausgewählt wurde von der Gruppe. Und er darf quasi weiterleben, während sein anderer Buddy da irgendwie gefoltert wird und umgebracht wird und dem Monster quasi zu Fraß vorgeworfen wird. Und er wiederum ist dann quasi Teil, wird dann fast Teil dieses Dorfes. Und er sollte so ein Einweihungsritual quasi erfahren als nächstes. Und das war der Moment, wo er sich endlich hat mal Eier wachsen lassen. Denn, was hat er gemacht? Er hat sich irgendwie aus diesen Fesseln befreit, hat quasi Teil der Dorfbewohner einfach mit so einer Waffe umgehauen, die da rumstand, hat sie einfach erschossen. Dann kam dieses Monster und dann hat er gegen das Monster gekämpft, was
auf einmal wird's irgendwie so ein Blade-Film, weißt du?
Oh, Scheiße.
So Blair Witch und auf einmal wird's Blade.
Und das Monster, muss ich sich vorstellen, ist es ist quasi wie ein gigantischer Elch, aber in der Mitte vom Elch, der Kopf des Elches ist quasi ein Gesicht mit zwei menschlichen Armen.
Alter, das klingt richtig witzig.
Ja,
ist es gruselig gewesen oder war es ein bisschen witzig?
Es war gruselig, als man noch nicht wusste, was es war. Als es danach irgendwie sichtbar war und dieser Kampf losging, war es eher wie eine Komödie. Und der Typ hat quasi mit einer Axt diesem Elch-Ding in dieses Gesicht reingeschlagen. Dann war das so für einen Moment quasi taumelig. Dann ist er weggerannt.
Taumelig.
Also wirklich, es war so ein bisschen so, als wäre es betrunken. Ja. Dann ist er weggerannt, hat es gerade so aus dem Wald rausgeschafft und dieses göttliche Elchmonster darf den Wald wohl nicht verlassen, weil ab dann war er safe. Also, man fasst zusammen, Typ, der seinen Freund hat sterben lassen, hat auf einmal die übelste Power, haut dieses Monster um, läuft schnell weg, ist auf einmal aus dem Wald raus, Monster denkt sich so, ja, nicht mehr mein Gebiet, nicht mehr dafür zuständig, ich bin raus. Und der Typ rennt quasi Richtung Straße, auf einmal sieht man wieder Autos und die Zivilisation war eigentlich nur um die Ecke.
Naja, okay, klassisches Horrorfilm-Problem. Ende ist oft schwierig, gut zu Ende zu kriegen, ne? Ja, also bis dahin klingt's ja so spannend, so ein bisschen dieses im Wald und so. Da kann man ja nicht viel verkehrt machen eigentlich. Wenn man da so ein bisschen sich drauf einlässt, ist das halt spannend und gruselig so, ne? Aber das Ende klingt wieder so dieses, wie bei Stephen King bei den Filmen dann irgendwie, wo dann der Clown bei S sich einfach in eine Riesenspinne verwandelt. Wo man sich denkt, warum könnt ihr es bei dem Clown belassen? Warum muss es ein Alien-Monster-Viech sein?
Ja.
Ach, witzig.
Also,
Ne? Das Ding tatsächlich zwischendurch klang das auch echt wie ein Film, den ich mit Chiara auch mal irgendwann geguckt habe. Nur ganz, ganz kurz angerissen. Ich erinnere mich auch nicht mehr so viel auf den Namen leider nicht. Weil das ist auch so, da gehen Leute irgendwie im Berg wandern, dann bricht einer so durch das Eis ein. Und dann ist da auch so eine Statue von so einem Viech und er sitzt da so sabbernd irgendwie, halt, nicht, glaube ich, nicht nackt, aber sitzt da so sabbernd davor. Und er ist dann irgendwie besessen und er bringt die Leute um, aber ist auch so ritualmäßig und alles so ein bisschen weird. Und ich musste noch an Dings denken, an The Village, so ein bisschen. Erinnerst du dich damals?
Ja.
Waren wir eigentlich so zusammen im Kino, wo alle gesagt haben, das ist der krasseste Film. Und so nach 20 Minuten ist so, wait, das sind einfach die Dorfbewohner, die sich da irgendwie gegenseitig, die irgendwie das so nur spielen.
Genau,
jetzt überlege ich gerade, war am Ende da noch ein Monster da oder gab es gar kein Monster?
Nee, das Monster war die Erfindung dieser kleinen Gesellschaft, um alle davor abzuhalten, eben diese Gesellschaft zu verlassen.
Ich dachte nur gerade, es gäbe vielleicht am Ende dann doch noch irgendwie Monster, aber es gab's nicht, ne? Okay. Aber das klang halt auch so ein bisschen abgeschlossene, sozusagen, Gesellschaft und so. Das ist ja auch, also man merkt so irgendwann so ein bisschen die Rezepte von so Horrorfilmen. Aber das ist ja eigentlich ganz witzig, weil dann weiß man auch, was einem gefällt und was nicht. So, das ist ja.
Ja, man merkt so ein bisschen, gehen einem die Ideen aus und, ich muss auch sagen, wenn ich mir so eine Variante von Horrorfilmen aussuchen müsste, wo ich sage, das ist mein Lieblingsstil, dann sind das tatsächlich eher die, wo es eben nicht so viel Übernatürliches gibt oder irgendwelche Monster oder irgendwelche Wesen, sondern wo es wirklich einfach nur Menschen sind, die einfach nur Schreckliches tun. Das ist für mich das Gruseligste ever. Oder das, was ich auch am liebsten gucke, weil ich mag das nicht, wenn es auf einmal so, ja, okay, es gibt einen Poltergeist, ja, okay, fuck it, ja, der kann alles machen, du hast keine Chance und du guckst nur dabei zu, wie alle irgendwie um ihr Leben rennen. Das ist
Ja, ich finde auch diese Psycho-Horror-Sachen irgendwie am schlimmsten. Also ich habe jetzt noch mit meiner Mama darüber gesprochen, dass wir damals irgendwann mal The Ring geguckt haben zusammen. Mhm. Und das war so, also das ist ja jetzt nicht das klassische, nicht übernatürlich, aber ich finde, der hat, also für die damalige Zeit zumindest, war das irgendwie sowas Besonderes, dass man so, also das war für mich ganz, ganz schlimm. Und das ist genau, das ist dann eher so das Menschliche. Ich finde es nicht so schlimm, wenn es so ein bisschen übernatürlich ist, aber es muss halt quasi der Fokus auf diesem menschlichen eben liegen, weil sonst ist es ja ganz schnell dieses, ja, okay, es ist halt irgendwie unrealistisch, keine Ahnung was, ist halt irgendwie nicht so spannend dann mehr, finde ich, immer wenn es dann auch so aufgelöst wird. Zum Beispiel hätten die diesen Elch vielleicht gar nicht gezeigt bis zum Ende, wäre es vielleicht auch cooler gewesen, aber das ist ja immer so ein bisschen die Frage. Und was ich auch überhaupt nicht gruselig finde, sind so Splatter-Gruselsachen, das finde ich. Also das spricht vielleicht gegen meine Psyche, aber das lässt mich relativ kalt. Also ich denke mir ja nicht, oh, voll geil, sondern ich denke mir so, ja, okay, muss das jetzt? Wir haben ja bei Squid Game ja schon drüber gesprochen. Naja. So, wo andere mit einem gesunden, wie soll ich sagen, Verstand sagen, muss da so viel Blut spritzen, oh Gott, wie grausam da alle umgebracht werden. Sitzt halt vielleicht unsere Generation, keine Ahnung, sitzen wir halt da und denken uns, ja gut, es ist halt. Jetzt, ne, ist halt ein Film, so. Und deswegen finde ich immer dieses, sobald man sich so viel darauf einlassen kann, wie Blair Witch Project und so damals, ne, wo du weißt, krass, allein im Wald kann ich auch mal sein, oh Gott. Und jetzt ist es ja manchmal so, wenn man dann irgendwie so Nachtwanderungen mal mit so Kindern gemacht hat im Verein und man sieht nur irgendwas, was im Baum irgendwie hängt, denkt man sofort, oh Gott, Blair Witch Project, das ist Strohpuppe, rennt alles so schnell ihr könnt, lauft, lauft, lauft. Also, das sind so diese prägenden Sachen. Oder wenn es halt was Besonderes ist, wie zum Beispiel bei S, wie mit dem Clown und so, was halt so nicht noch mal so in der Form, zumindest in meiner kleinen Blase, nicht noch mal so da ist, sondern was einfach auch eine gute Geschichte erzählt. Also es ist ja auch cool, wenn so Gruselfilme einfach Gruselfilme sind, die auch, also, weil, was du jetzt gerade erzählt hast, der Film lebt ja nicht von der Story. Da ist scheißegal, wo die herkommen, wer da gestorben ist, ist völlig furcht. Es geht darum, dass die Spannung im Wald ist. Ja. Genauso bei dem Don't Breathe-Film, den wir geguckt haben. Es ist scheißegal, es ist einfach Leute in einem Keller, es ist dunkel und es ist eine Bedrohung da und das ist spannend aufgebaut. Aber es gibt ja auch Filme, die einfach eine gute Story haben und dabei gruselig sind. Und das ist halt irgendwie, finde ich, ganz cool. Das ist bei Hereditary zum Beispiel so.
Ja. Das stimmt. Aber der krasseste Horrorfilm oder eher der cringigste Film, den ich seit letztens geguckt habe, war die Präsentation von Mark Zuckerberg von
Let's go, Alter, gute Überleitung.
Das war echt, also es war kein Horrorfilm, aber es war einfach nur so eklig anzuschauen.
Ich habe nur die ganzen Twitter-Kommentare gelesen. Ich war eigentlich nie da ein Gläubiger der Echsenmenschen, aber wenn es einen Beweis gibt, dann dieses Video. So ungefähr.
Ja.
Hol mich ab. Also ich tatsächlich bin ich ziemlich unwissend. Ich habe gesehen, okay, Facebook nennt sich um in Meta, was wir ja schon, also was ich will ja nicht mit reinziehen in so naive Gedanken, aber ich habe mich schon seit vielen Jahren eigentlich gefragt mittlerweile, warum die sich nicht umbenennen, wenn Instagram viel besser läuft und Facebook die Aktie auch heißt, also das Unternehmen Facebook heißt, was eigentlich der sterbende Schwan seit 3, 4, 5 Jahren ist und wir dann immer noch gesagt, oder, ja, du mit ein bisschen mehr Einblick und wir dann immer gesagt haben, okay, vielleicht ist es dann das Werbeding, ne, das lässt natürlich, ist da viel Geld noch drin, auch wenn wir denken, es nutzt keiner mehr, steckt natürlich viel Geld in Werbung und so ein Kram, na klar, aber trotzdem als Marke ist Facebook schon länger verbrannt eigentlich und jetzt haben sie quasi den Schritt gemacht und nennen sich Meta.
Oder wie Max Zuckerberg gesagt, Meta.
Slytherin. Ein Paselmund. Ich habe noch zwei Screenshots gesehen, nur, also so nach dem Motto, okay, so Surrogate-mäßig, wir wollen hier Second Life, wir wollen, dass unsere Avatare in der VR sind quasi. Und dann ist da so ein bisschen unangenehmes Abbild von ihm, das irgendwie sehr merkwürdig aussieht. Wo man aber dachte, also wo ich dachte, das habe ich eigentlich schon vor 5 Jahren erwartet, als sie die Oculus gekauft haben. So, also das ist ja schon länger her fast. Und da dachte ich, okay, das kommt jetzt bald, ne, wir haben schon darüber gesprochen, Virtual Reality, Klassenräume und so weiter und so fort, das ist mittlerweile halt ein bisschen lang her, finde ich. So, und jetzt erklär, was es war. Oder erzähl
mir. Ich muss sagen, ich habe das Ding nicht komplett geguckt, weil ich es einfach nicht ausgehalten habe. Ich habe nur so die ersten 10 Minuten irgendwie gesehen.
Reicht.
Und dann der Rest irgendwie Twitter-Zusammenfassung.
Überschriften lesen reicht. Also,
ja, klar. Das
Thema des Podcasts.
Ja, aber was der Typ, also was Mark Zuckerberg ja vor, glaube so ein paar Monaten irgendwie gestartet hat, war so eine kleine Aktion, wo er in verschiedenen Podcasts aufgetreten ist. Interviews gegeben hat.
Ja, mitbekommen.
Und so ein bisschen der Öffentlichkeit die Vision von Facebook quasi präsentiert hat. Also nach dem Motto, was passiert als nächstes, was kommt nach Instagram und Facebook und Co. Und seine Idee ist eben, das Metaversum quasi zu erschaffen. Also eine viele, viele Welten in der virtuellen Sphäre, in denen Menschen zusammenkommen. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also, in Menschen zusammenkommen.
Ja, das Habbo-Hotel halt.
Habbo-Hotel, Yappi. Also eigentlich ein soziales Netzwerk, wo aber nicht nur wir in irgendwelchen Timelines denken, sondern wo Menschen zusammenkommen mit Avataren und dann interagieren, möglichst cool, wo man eben viel vom Menschen noch mitbekommt. Also, wie steht der, wie geht er, wie spricht er, wie ist seine Gestik, Mimik. Dass man quasi den Menschen haptisch, in Anführungszeichen, in die virtuelle Welt rein projiziert. Dass man quasi sich ganz nah sein kann, obwohl man ganz weit entfernt voneinander ist. So, das ist so der Pitch.
Ja. Und das ist ja an sich erstmal, glaube ich, was, wo 99% der Menschen, die mit Virtual Reality schon mal irgendwie in Kontakt kamen, dachten, ja, das ist halt irgendwann der nächste Schritt. So. Also es klingt so wie, ja, no shit, Sherlock, aber genau. Wie weit seid ihr denn? Wo sind wir denn jetzt gerade mittlerweile? Und warum denn du, Facebook, der in letzter Zeit immer mit Scheiße in den Nachrichten quasi stand, warum solltest du als echt nicht so trustworthy Unternehmen das jetzt machen? Was ja schon ein sehr großer Eingriff vielleicht auch eben in Identität und Personalität des Internets ist.
Ja, das, was spannend war die Art und Weise, wie sie es machen wollen. Also nicht technisch gesehen, im Sinne von, ja, wir möchten die und die Brillen einsetzen und die Technologien, sondern
da haben sie wahrscheinlich nicht viel gepitcht. Das ist einfach ganz normal, also einfach eine coole Oculus und fertig so ungefähr. Ne?
Genau. Und das war eher, okay, diesmal machen wir es anders. Wir wollen diesmal nicht einfach schnell, 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 sondern wir machen es diesmal richtig, in Anführungszeichen, und wollen halt eben, dass es den Leuten dabei gut geht, wenn sie das nutzen. Wir wollen nicht irgendwelche Jugendkrankheiten damit schaffen, also das haben sie natürlich nicht zugegeben.
Ach so, ne? Wir lernen aus unserer Vergangenheit.
Sondern wir wollen uns beraten mit den ganzen Experten in verschiedene Bereiche, um halt eine coole Experience zu schaffen, unter der keiner Schaden nehmen soll.
Okay, weil wir kennen das Internet. Das Erste, natürlich werden da irgendwelche merkwürdigen Sachen laufen. Das ist ja quasi wie wenn du Reddit oder 4chan, auch das ist Teil des Metaverse wahrscheinlich dann irgendwie, ne? Das kannst du nicht verhindern im Prinzip, ne? Ja, deswegen gut, dass sie ja zumindest das antizipieren.
Genau. Ja, und also wir wollen es diesmal anders machen, offen bauen quasi, was auch immer das bedeutet, und eben anderen Pfad einschlagen. Und dazu gab es halt eben eine anderthalbstündige Präsentation mit 1000 Beispielen, was man denn Tolles alles machen kann im Metaversum. Von Meetings abhalten bis hin zu gemeinsam Spiele spielen, einfach abhängen, ja, was auch immer.
Das, was man sich halt denken kann, ne? So, also Habbo-Hotel.
Genau. Ja, ja. Und und in dem Zuge hieß es halt, okay, wir benennen uns übrigens jetzt um, weil die Vision von Facebook ist eben das Metaverse und deswegen heißen wir jetzt Meta.
Kann man Spider-Man so eingeschwungen so? Spider-Man?
Bestimmt. Okay.
Weil die Filme, also ist ja auch Into the Metaverse und so, deswegen. Ja, ja. Das ist ja jetzt gerade der ganze Marvel-Zeitstrang.
Ja. Und irgendwie, wenn man eben weiß, was die letzten Jahre, Monate immer so das Image von eben Facebook war, wer so die Person ist, die das Ganze repräsentiert. Und dieser Mensch steht dann halt vor dir und erzählt dir, diesmal machen wir es halt anders und bla. Und hält halt dann diese ganze, oder zeigt diese ganzen Sachen mit anderen Menschen zusammen. Und es war halt so bis ins kleinste Detail halt geskriptet. Und der Typ ist halt einfach kein, wie soll ich sagen, kein
Charming,
sehr kein charismatischer, authentischer Dude, der seine Persönlichkeit hat, sondern er ist halt eher robotermäßig. Oder er hat halt so eine bestimmte Art, die es halt so aussehen lässt, als wäre es halt creepy, so hardcore geskriptet. Also, als würde er gerade irgendwas ablesen und sich denken, wirklich wie ein Mensch. Okay, das ist jetzt übertrieben, aber es war halt auf jeden Fall nicht cool zu sehen, es war eher so, ja, okay, ja, danke, Marc, ja, aber irgendwie war es nicht angenehm zu schauen.
Ja, das ist spannend und ich könnte mir vorstellen, dass, wenn das wer anders präsentiert hätte, eine andere Company, würden wir jetzt hier sitzen und würden sagen, Alter, wie krass, wo kann ich mir einen Beta-Zugang machen? Das klingt, also allein was da möglich wäre, wie cool, was man da alles machen kann und so weiter und so fort, ne? Aber so, da merkt man, wie selbst bei uns beiden, die ja einigermaßen affin für irgendeinen neuen Scheiß, um nicht zu sagen anfällig, sind, dass selbst wir da so denken, boah, ich weiß nicht, irgendwie klingt das nicht so geil und irgendwie, warum die und auch warum er. Ich finde es so krass, Kennst du so ein bisschen mehr die Unternehmensstruktur von Facebook im Sinne von, gibt es da keine zweite starke Person? Wie bei, ich habe das Gefühl, bei Apple und so, da Tim Cook ist da immer so am Wackeln. So, jedes Mal, wenn er in Kritik steht, ist so, okay, da stehen diese drei Leute dahinter. Hier, bla bla bla, Padalecki oder wie er heißt, so, ja, die sofort diese Position übernehmen würden, wenn der mal richtig Scheiße baut, so ungefähr. Und bei Facebook habe ich das Gefühl, irgendwie seit die ganze Zeit, also spätestens seit diesem Gerichtsverfahren, wo er da so mega weird stand und so, ist er doch so verbrannt, dass man ihn noch nicht mehr nach außen präsentieren kann. Wie bei Tesla, Elon Musk, Twitter-Verbot. Wir packen den raus, der ist nicht mehr Chef, der sitzt irgendwie im Aufsichtsrat und keine Ahnung was. Natürlich assoziiert man immer noch die Leute damit, aber du etablierst andere starke Menschen, die irgendwie dann diese Marke repräsentieren können. Und ich frage mich, warum das bei Facebook nicht passiert ist. Das kann ja eigentlich nur dafür sprechen, dass er so viel Macht in diesem Konzern hat, dass es da einfach, dass da niemand dran kann oder so. Also ich,
also wer was ist denn
Head of Instagram? Gibt's da keinen, der sagt, ey, meine Marke läuft voll geil,
doch, ich
bin Head of Instagram, ciao.
Ja, doch, aber was man wissen muss, ist, dass die meisten, also dass viele im Vorstand oder im Management von Facebook auch gegangen sind in letzter Zeit.
Okay.
Zum Beispiel die Gründer von Instagram, die haben auch Instagram weiter betrieben, als Facebook das gekauft hat, noch eine Weile. Die sind dann aber auch zu zweit irgendwann gegangen, haben sich gesagt, keinen Bock mehr auf die Typen. Und es gibt quasi noch eine Frau, die relativ eine starke Position hat bei Facebook, aber die ist so mit dem. Die ist so best Friend von Zuckerberg. Und der Rest wechselt halt ständig. Also ich glaube, die Leute, die wirklich Bock haben, die merken, okay, da kommst du halt nicht durch. So, das ist halt in seiner Hand so ein bisschen. Und deshalb,
und entweder buckeln sie quasi und werden Teil davon oder gehen halt quasi.
Oder gehen halt, genau. Ja. Und ja, ich glaube, und die Aktionäre sind halt happy, weil die sich denken, naja, die haben Instagram gekauft, super geiler Move, die haben WhatsApp gekauft, auch ein guter Move anscheinend. Bei denen läuft's, ja. Da hat keinen Grund, den jetzt wegzukriegen. So.
Stimmt. Also. Tatsächlich, ne, das hat man ja nie gedacht. So, ich glaube, wann habe ich die zwei Facebook-Aktien, die ich hatte, irgendwie verkauft, vor, weiß ich nicht, 4 Jahren oder so, wo man so dachte, ah, das kann doch schief gehen und so. Und aber jetzt, wenn man so drauf guckt, nö, läuft, ist alles weitergelaufen. Wie als wäre nichts gewesen, ist scheißegal. So, genau, das ist irgendwie interessant, finde ich, bei Facebook. Das ist so ein Phänomen, wo man das Gefühl hat, so wie halt irgendwie so Tesla, Apple und so, keine Ahnung, die anderen großen Tech-Firmen polarisieren, da merkst du jede Kleinigkeit im Aktienkurs. Da merkst du jedes, keine Ahnung, das Handy hat nur 98% der Erwartungen im Verkauf erfüllt. Die Aktie rauscht und so. Bei Facebook ist so, ah, es ist scheißegal. Es ist so wie, weiß ich nicht, so verbrannte Erde und es ist einfach jedem egal. Man weiß, es kann nur noch schlimmer werden, deswegen ist okay, passt schon irgendwie oder so.
Ja. Aber ich glaube halt auch, dass jetzt gerade auch ein Zeitpunkt war, wo die Leute sich gefragt haben, hey, wartet mal kurz, Instagram stirbt gerade auch so ein bisschen weg. Also Instagram ist das nächste Facebook, weil
verliert an Macht zumindest irgendwie, ne?
Ja, es ist nicht mehr so attraktiv und es ist jetzt vollgepumpt mit Werbung. Du erreichst deine eigenen Follower nicht mehr. Wenn du selber was postest, sehen das irgendwie nur 20% deiner Follower. Wenn überhaupt, wenn du alle erreichen willst, musst du selber Werbung schalten. Also es wird quasi jetzt, also es wird quasi, selbst wenn du
Facebookisiert,
es wird halt so hart monetarisiert, dass Leute sich denken, irgendwie macht das nicht so viel Spaß. Und dann taucht auf einmal TikTok auf und ist auf einmal so spannend für alle möglichen Menschen. Und alle reden jetzt von dezentralen Social Networks, bla bla bla. Und irgendwie haben sie alle gedacht, scheiße, was macht Facebook als nächstes? Weil um in diesem Tempo weiterzuwachsen, bräuchten sie jetzt ein neues Instagram, was genauso schnell wächst. Also, und sowas gibt's gerade aktuell irgendwie nicht. Und da war so ein bisschen die Sorge, was passiert als nächstes? Und dann kam jetzt Mark und hat gesagt, wir machen jetzt einfach das Metaverse. So, das ja, ist so, um alle zu beruhigen, so nach dem Motto, um die Vision von Facebook nochmal zu skizzieren.
Ja, das ist, an sich ist es ja vollkommen in Ordnung. Nur diese Ankündigung, wie sie jetzt gerade gemacht wurde, das Ding, als hätte er es auch vor 5 Jahren schon machen können, so, weil, dass das der Gedanke hinter Oculus Rift-Kauf war, ist irgendwie, finde ich, war halt irgendwie klar. Nur die Frage ist, also, wie weit sind wir davon weg? Ich habe das Gefühl, wir sind nicht in den nächsten 5 Jahren, sitzen wir hier im Metaverse und machen unseren Podcast. Aber vielleicht, da schätze ich da Facebook, aber diese ganze VR-Sache und so hat man ja gemerkt, die hatte ihren Höhepunkt wieder mal, also die hat ja gefühlt so eine Sinuskurve über die, die Geschichte, hatte ihren Höhepunkt vor 6 Jahren mal wieder oder 5 Jahren oder so, als die PlayStation VR rauskam und so. Jetzt merkst du, stimmt alles. Wird alles nicht mehr weiter produziert gefühlt und so. Es gibt so 2, 3 gute Brillen, die sich durchsetzen, aber dafür wird er nicht entwickelt, weil zu wenig Leute das kaufen, weil es zu teuer ist, bla 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 bla. Das heißt, bei Facebook ist ja der große Vorteil auch in Instagram, das ist halt eine App, die ist kostenlos, du lädst sie runter und kannst sie nutzen.
Ja, ja.
Und Metaverse ist jetzt ja, naja, kauf dir so eine Brille für viel Geld und hab einen Rechner, der das leisten kann und whatever und so. Ja, und es ist nicht so on the go. Ich bin am Handy und bin bei Instagram und tattle so rum. Das bin ich mal gespannt, was da in den internen Berechnungen ist, wann das irgendwie rauskommt, für welche Massen, in welcher Beta-Phase, für welches Publikum. So, weißt du?
Ja, ja, ich glaube, es wird halt, ich glaube, es dauert so lange, bis eben die Hardware so günstig ist, dass du sie nahezu verschenken kannst. Also, und das ist auch einer der, wie soll ich sagen, der strategischen Kritikpunkte an der Strategie von Facebook ist, naja, die Zeiten, also Facebook kann eigentlich nur das Metaverse gewinnen, in Anführungszeichen, wenn es ein geschlossenes System ist. Wenn du quasi weißt, okay, ich muss in dieses Facebook-Metaverse, weil dort sind alle meine Freunde und die sind nicht woanders.
Klassische WhatsApp, ja.
Genau, aber die Grundidee ist von diesem Konstrukt Metaverse ist nicht, wir haben ein geschlossenes System irgendwo, sondern wir haben einfach, wie das Internet, einfach Räume, die du joinen kannst, so, aber die sind nicht an einem Ort. Es gibt nicht diese eine Firma, die das Internet quasi hat, sondern es gibt einfach unendlich viele Webseiten, so gibt es unendlich viele Universen im Metaverse.
Also zum Beispiel das Eintracht Frankfurt Forum, dass ich zwischendurch, wenn Frankfurt nicht so gut spielt, ich dann mal aufmache auf meinem Handy, um mich, um wütenden Menschen dabei zuzugucken, wie sie wütend werden.
Ja, ja.
Da könnte dann quasi so ein Join Metaverse Now und dann hast du halt eingebunden auf der Eintracht Frankfurt Forum Seite und dann sitzen da die sowas. 30 alten Männer, die dann irgendwie Bier trinken, sich dabei Frankfurt aufregen. So
genau, und das ist eigentlich so die, wie soll ich sagen, die, wenn du die meisten Menschen fragst, willst du die Variante oder willst du die Variante, wo Facebook das Metaverse stellt und das ein geschlossenes System ist, sagen natürlich alle aus dem Bauch heraus, nee, ich will die offene Variante. So, das heißt, Facebook kann es halt nur schaffen, wenn sie irgendwas anbieten können, was jetzt vielleicht die ganzen Instagram, Facebook-User oder so dort reinzieht automatisch. Dass die müssten als erstes entweder irgendwie die Hardware schaffen, die super günstig und spannend ist, dass alle sagen, ja, irgendwie ist das cool. Oder die müssten irgendeine coole App dafür rausbringen, wo es sich lohnt, zu sagen, ja, dafür kaufe ich mir jetzt so eine Hardware. Und das ist halt jetzt die Frage, ob die halt dieses Hardware-Game so krass hinkriegen. Und dann ist aber die Frage, wenn es aber irgendwer anders schafft, das Hardware-Game besser hinzukriegen und günstiger. Beispielsweise, wenn Google jetzt diese Brillen verschenkt und Apple, warum auch immer. Die denken sich, wir verschenken jetzt einfach diese ganzen VR-Brillen.
Mit jedem Handy kriegst du irgendwie eine VR-Brille.
So, und dann ist auf einmal, ja gut, Facebook kann die nicht verschenken, weil es irgendwie, weiß ich nicht, das nicht so günstig kann wie die ganzen normalen Hardware-Firmen. Dann ist auf einmal die Frage, naja, schafft Facebook überhaupt die kritische Masse zu erreichen, um so ein geschlossenes System aufzubauen? Das heißt, anscheinend müssen die dann doch eher ein offenes System gehen. Da ist die Frage,
verstehe.
Hast du da diese Dominanz? Was hält, also was macht dich so besonders? Und das frage ich mich bis jetzt gerade immer noch. Und bin ich nicht so ganz überzeugt von der Vision. Also das Metaverse ist cool, die Idee ist cool. Ja. Aber dass Facebook das machen wird, alleine, so, I don't know.
Ja, das ist ja oft eine Frage, die man sich, also da haben wir irgendwie in Tape 107 oder so schon mal drüber gesprochen, glaube ich, dass man sich ja irgendwie so ein bisschen immer entscheidet, so jeden Tag aufs Neue, welchem Tech-Giganten vertraue ich in irgendeiner Form, so, ne? Hole ich mir das Samsung-Phone mit Android-Betriebssystem, hole ich mir Alexa-Ausstattung, hole ich mir irgendwie Siri, hole ich mir Google Nest oder wie die auch alle heißen, ne? Und so. Und im Prinzip, wenn man dann so drüber nachdenkt, dann kommt für einen selber, dass man so denkt, ah, okay, der Firma vertraue ich noch am ehesten oder, ach, das ist eine coole Mischung, ich hole mir den Assistenten davon vielleicht, wenn man den haben will und das Handy aber davon, weil es günstiger oder cooler, was auch immer ist. Und in jedem dieser Gedanken, die ich mir da irgendwann mal drüber gemacht habe oder wenn ich mir sie jetzt mache, verliert Facebook. Also ich würde mir da nie denken, jetzt so, also die müssten halt schon die mega geile Hardware bringen, mega günstig oder irgendeinen krassen Mehrwert bieten, auf einmal aus dem Nichts heraus quasi. Weswegen man dann sagt, ja, okay, ich warte nicht vielleicht noch ein halbes Jahr auf die Google-Brille, auf die Apple-Brille, auf die Amazon-Brille, whatever, sondern gehe jetzt in die Facebook-Blase rein. Weil da sind ja die Leute gerade nicht so. Also klar sind die Social-Media-mäßig drin durch Instagram, aber es ist ja nur Software-gebunden sind sie da drin. Hardware-gebunden, also Hardware hat ja keiner von Facebook. Die Oculus liegt bei manchen vielleicht noch rum. Ich weiß gar nicht, wie da der aktuelle Stand ist, ob es da irgendwie nochmal coole neue Dinger gab. Mein letzter Stand war, dass die HTC Vive irgendwie cooler war, aber das ist auch schon sehr lange her. Vielleicht gibt es da neue coole Oculus-Brillen, die ich vielleicht unterschätze. Das heißt, eigentlich kann es nur über die Hardware gehen und die muss halt echt sehr günstig und besser als alles andere sein. Und dann musst du aber immer noch ein Need schaffen. Dann musst du immer noch sagen, hey, du brauchst es jetzt. Dein Handy reicht dir nicht mehr. Dein iPad, dein Bildschirm, dein Laptop. Und ja, das traue ich Facebook gerade nicht zu.
Irgendwie. Ja, Und ich finde noch einen anderen spannenden Gedanken. Ich glaube, dass das ist einfach auch, wie heißt, also wenn Facebook jetzt hingeht und sagt, wir erschaffen jetzt eben dieses Ding und bauen dafür eine coole App, wo du Meetings halten kannst und dies und das und Avatare und bla bla bla. Ich weiß nicht, ob das so einfach ist. Also das ist, also ich glaube nicht, dass du einfach das, was wir heute haben, einfach so in diese Welt reinprojizieren kannst und dann finden das alle cool. Ich glaube eher, dass es etwas sein wird, was die Community schafft. Also was, so wie ein App-Store. Mhm. Also Apple selbst hätte niemals diese ganzen Apps entwickeln können, weil die, sie hätten noch so viele Leute einstellen können. Niemand wäre auf die Idee gekommen, Flappy Birds zu programmieren. Und ich glaube, diesen Gedanken musst du irgendwie diesem Ding verfolgen, dass es so offen ist und dass jeder was dafür erschaffen kann, was wir uns heute gar nicht vorstellen können. Ich glaube, das ist eben das, was irgendwie Spaß machen wird, ist das, was wir uns heute nicht einfach da rein übertragen, sondern nach dem Motto, oh, Meeting im Meetingraum, packen wir es mal in diese virtuelle Welt. Oder, keine Ahnung, Spiel auf dem Sofa, packen wir es mal in das virtuelle Sofa. Sondern es werden Dinge sein, die neu für diese Welt erschaffen werden. Sowas wie, weiß ich nicht, mir fällt gar kein Beispiel ein, aber ich weiß halt nicht, ob das die klügste Strategie ist, einfach die normale Welt dort reinzudrängen und zu sagen, ja, das ist jetzt viel cooler. Also.
Ja, und nochmal frage ich mich auch, wie lange, welchen Zeitraum die das machen wollen, weil ich denke mir immer, es ist leichter, Hardware zu entwerfen als Software in meinem Kopf. Obwohl, also, naja, das kann man so nicht sagen, glaube ich. Aber in dem Beispiel, glaube ich, ist es so. Nimm jetzt zum Beispiel Google und nimm Google Home und so. Also, heißt das Home? Keine Ahnung. Also die ganzen Google-Apps, du hast alles, was du brauchst. Du hast Google Classroom sogar, du hast, keine Ahnung, irgendwie gibt's alles von Google auch mal irgendwie. Und wenn die sagen, hey, und Google Hangout gab's ja auch mal, ist, glaube ich, gestorben, aber ich glaube, das gab's ja auch mal. Und wenn die einfach sagen, hey, wir haben doch diesen ganzen Software-Kram hier rumliegen, wir brauchen einfach nur eine gute Hardware und dann übersetzen wir das, was eigentlich schon gut funktioniert, mal darin, stelle ich mir das leichter vor, als zu sagen, Facebook, ja, wir haben hier Oculus gekauft, ich weiß nicht, wie viel Energie und Geld da reingeflossen ist jetzt in nächster Zeit. Und jetzt müssen wir noch alles bauen. Wir müssen jetzt Räume bauen. Wir müssen diese ganzen Strukturen schaffen, wo Leute sich noch gar nicht zurechtfinden, sondern die müssen sagen, hey, hier ist diese neue Facebook-Hangout-Struktur, die du noch nicht kennst. Die ist aber cool. Und auch übrigens noch die Hardware, die ist auch cool. Vertrauen in beiden Fällen. Ich glaube, es ist dann leichter zu sagen, als Tech-Gigant, hey, du fühlst dich schon wohl hier in unserer Umgebung, jetzt kauf diese Brille. Oder andersrum. Du hast schon diese Brille, hey, guck mal, wir haben hier diese coole neue App. Und die müssen im Prinzip beides wieder nach oben schaffen. Und ich glaube, dass jeder andere gewinnen würde. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert irgendwie. So,
ja, vor allem glaube ich halt auch nicht, dass du, guck mal, die kommen ja jetzt mit einer Nutzerbasis von 3 Milliarden oder so. Also es gibt 3 Milliarden Menschen auf der Welt, die irgendwas von Facebook nutzen.
Das ist schon viel, oder? Oder ist das wenig?
Ja, klingt so wenig. Wir haben knapp 8 Milliarden. Also das ist schon ziemlich viel. Also,
ja, ne? Ja, genau.
Und,
ja.
und jetzt musst du quasi etwas erschaffen, was irgendwie möglichst viele davon irgendwie mögen. Das heißt, du fängst an, von etwas zu planen, ein komplexes Konstrukt zu entwickeln, wo du sagst, das finden ganz viele Menschen nützlich und cool. Und ich glaube, dass das halt voll schwierig ist, sowas zu machen, weil die meisten komplexen Systeme sind eigentlich einfach Regeln, die sich dann zu irgendwas Interessantem entwickeln. So wie so eine Zelle, die sich dann irgendwann mal zum komplexen Menschen entwickelt hat. Ist es schwieriger, ist es so, wie sich komplexe Systeme entwickeln und nicht der Mensch wird designt. Das kennen wir ja aus der Zucht. Kommt immer was Hechelndes bei rum und stirbt dann ne? Also deswegen, ich glaube, das, was Facebook ist halt versucht, ist gerade dieses perfekte System aus dem Nichts zu erschaffen. Anstatt zu sagen, guck mal, das sind die Regeln für das Metaversum. So werden Räume angepingt, so joint man Raum, so, ne? Und das sind Basisattribute, die ein Raum haben kann, ne? Und das war's. Ja. Und der Rest wird entstehen.
Und jetzt hier, liebe Entwickler, kommt zu uns. So, ne? Das ist unser Pitch. Jetzt die besten VR-Entwickler der Welt kommen zu uns, weil wir sind geil. So, das macht wahrscheinlich auch. Ich glaube nicht, dass sie kommen. Also, ich glaube, die coolen Entwickler gehen nicht zu Facebook gerade. Aber vielleicht auch doch, ich weiß es nicht.
Ja, und wenn nicht, ich weiß halt nicht, ob es dafür so eine Allianz gibt, wie damals das Internet, wo man gesagt hat, so funktioniert das Internet. Das ist eine Webseite, so steuert man die an, so ändert man Sachen, so löscht man Sachen. Das sind ja auch ein Basisset von Regeln. Und ich weiß halt nicht, ob Facebook diejenigen sein werden, die sagen, das sind die Regeln für das Metaversum. Oder ob nicht irgendwer anders sagt, hey, fuck it, auf irgendwelche Regeln von Facebook, das sind jetzt die Standard, das ist der Status Quo und der Standard an Regelsets. Und dann muss sich Facebook dran halten, dann ist es nicht mehr Facebook-exclusive und dann, ich weiß nicht, also irgendwie, egal wie ich es drehe und wende, irgendwie, die Story klingt cool, es wird auch passieren, aber ob Facebook die weiß nicht.
Genau, also
fremde Kraft ist, I don't know.
So als Endverbraucher, der da irgendwie gar nichts mit zu tun hat, also der da einfach jetzt nicht mega hyped ist, der nicht irgendwie was damit zu tun hat oder sonst irgendwas, denke ich mir nur so, okay, cool, dass sie das machen, dass sie es jetzt gepitcht haben und so, weil das dann vielleicht noch mal der Konkurrenz oder wer auch immer das dann ist, also dem Markt gezeigt hat, hey, das ist unsere Idee. Und jetzt kann man an der Reaktion darauf so ein bisschen ablesen, ist da quasi ein Nutzen, also ist da ein Wollen so. Wenn jetzt die ganzen Leute sagen, das wollen wir sowieso nicht, okay, dann wissen die anderen, okay, wir können mal ein bisschen bremsen, das ist der Plan für in 15 Jahren oder in 20 Jahren. Wenn jetzt aber der Gedanke eigentlich ist, hey, voll geil, aber bitte nicht von Facebook, dann wissen die anderen Unternehmen eigentlich, ja, okay, cool, wir sollten mal unseren Plan ein bisschen verschieben, unser Marvel Universe quasi, also unsere Timeline, sollten wir vielleicht das ein bisschen nach vorne ziehen, weil da ist ein Need. Und wenn wir einfach vor Facebook sind oder das mit Parallel zu Facebook machen und geiler, dann kommen die Leute zu uns und gehen nicht zu Facebook. So haben wir Facebook aus dem Markt gedrängt in irgendeiner Form und haben uns da etabliert, im Gegensatz zu irgendwelchen anderen vielleicht. Also das könnte ja so ein bisschen das Ganze beschleunigen in irgendeine Richtung. Und das fände ich halt cool, weil das klingt schon witzig, wenn es sowas gäbe in irgendeiner Form.
Schon, ja. Ich bin auch gespannt. Irgendwie sehe ich das nicht so in der nahen Zukunft, warum auch immer. Aber
ich auch nicht. Also ich, genau, deswegen denke ich mir halt so, cool, dass sie es jetzt ankündigen, aber eigentlich hätten sie auch weiter 5 Jahre nichts sagen können und dann in 10 Jahren es ankündigen können, dann wäre es auch nicht anders als jetzt. Also,
ja, ich glaube, wie gesagt, deswegen. Das dient halt jetzt allen Mitarbeitern, Investoren, um zu sagen, hey Leute, wir haben eine Idee, wir haben eine Vision, wir wissen, Instagram ist bald tot, aber wir haben hier schon das nächste Ding, das nächste große Ding. Also vertraut uns weiterhin, wir machen einen guten Job und lasst uns bitte in Ruhe arbeiten. So.
Ja, genau. Ich bin gespannt. Wir werden beobachten. Apropos beobachten. Nee, aber ich habe jetzt hier mal das MacBook, wo wir gerade im Tech Talk sind. MacBook upgraded hier, ne, auf Monterey.
Ist das draußen?
Ja, schon vor einer Woche. Ich dachte, wenn ich das,
schon irgendwie. Ich erstmal ein Update, ja.
Ich glaube vor einer Woche. Ich glaube letzte Wochenende. Oder was dieses Wochenende?
Alter, ich bin so lost, Alter.
Ja.
Ich merke gar nichts mehr.
Aber ist kein Problem. Mir ist es nämlich aufgefallen, ich bin darauf gekommen, weil ich mir so ein Vergleichsvideo halt angeguckt habe, ne? MacBook M1 Max Chips, so diese krassen im Vergleich mit den alten Intel Macs und so, weil es ja irgendwie ganz, ganz krass, also schon irgendwie spannend zu sehen ist, was da so geht und was da nochmal sich geändert hat und so. Und da haben die mit dem neuen, also da hat das neueste MacBook irgendwie mit dem neuesten Betriebssystem, mit Monterey, quasi voll abgekackt, witzigerweise.
Oh,
das Fazit so ein bisschen war, naja, die haben halt eben diese ganzen Videoprogramme noch nicht dafür optimiert und deswegen ist das wahrscheinlich so und so. Also glaube ich auch, weil in anderen Tests, also die ganzen anderen Sachen hat es halt übelst dominiert, deswegen war es halt so ein bisschen merkwürdig. Nur dadurch bin ich darauf gekommen, dass Monterey raus ist und worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, dass es erstaunlich unspektakulär ist. Das ist ein bisschen, also deswegen, du hast auch nichts verpasst, weil.
Aber es ist nicht so, also, ich glaube, das Einzige, was ich irgendwie mal gerne testen wollen würde, ist dieses, dass du jetzt von deinem MacBook quasi in dein iPad reinscrollen kannst und so Sachen drag and droppen kannst. Aber das ist das Einzige, was ich gerne mal sehen würde.
Ja. Dadurch, dass ich halt mit dem iPad nichts mache, außer Second Screen, ist es halt irgendwie für mich nicht relevant. Was ich nutze jetzt, ist bei diesen Erinnerungen diese Tags. Das ist halt ganz cool, dass du halt so eine Tag-Liste hast, wo du halt dann irgendwie ganz gut die Sachen sortieren kannst. Ende. Also das ist schon alles, auch die Fokus-Modi, die haben mich am Anfang mehr gehypt, als sie jetzt sind. Weil
die nerven voll.
Ja, genau, man muss jetzt 2 Klicks machen. Es ist 1 Klick mehr. Und ich nutze jetzt immer den Schlafen-Modus einfach. Weil, pass auf, es ist so, das Geile ist, im Schlafen-Modus ist es so, dass du gar nicht mehr die roten 1 und gar nichts angezeigt bekommst. Du kriegst quasi, du bist einfach abgeschottet. Aber ich habe es nicht geschafft, einen der Fokus-Modi, diesen Me-Time oder Arbeit oder sonst irgendwas, so einzustellen, dass auch die roten Einsen weg sind und auch / dass die Uhr nicht vibriert. Zum Beispiel waren wir im Kino ja in letzter Zeit häufiger und ich bin in den Theatermodus gegangen und dachte mir, ja gut, Theatermodus ist klar, dann vibriert auch die Uhr nicht und so, weil ich will ja im Theater keine Nachrichten lesen, also Nachrichten lesen. Also ist es ja stumm, wahrscheinlich. Nee, die Uhr vibriert die ganze Zeit. So, also wenn ich Nachrichten kriege, ich dachte, hä, stellst du automatisch still? Dann dachte ich, okay, machst du mal Me-Time an und nicht stören. Ja, trotzdem vibriert die Uhr. Und ach so, genau, sorry, nicht, das waren keine Nachrichten, sondern es war dann dieses Aufstehen, diese Aufsteherinnerung so ein Scheiß. Und ich dachte, Leute, diese Erinnerung will ich jetzt hier im Kino nicht haben. Und deswegen gehe ich jetzt einfach immer schlafen. Deswegen stehe ich immer Schlafen-Modus, weil da fuckt mich nichts ab. Und das ist quasi die Konsequenz daraus, dass die jetzt diese verschiedenen Modi eingeführt haben, wo ich dachte, ich habe mir das ein bisschen cooler vorgestellt.
Ja, ich glaube, man kann sehr viel noch tweaken irgendwie. Weil ich hatte es so, ich habe dann so viel Arbeitszeit mir was eingestellt. Dann war es dann so, wenn ich dann mal aufs Handy gucke, was ich dann doch hin und wieder mal mache, dann wollte ich die Sachen aber dann doch schneller sehen. Also ich muss den Modus erstmal wegmachen, um dann die Sachen zu sehen und die Notifications und so weiter. Und irgendwie habe ich es nie so hinbekommen, dass ich mir dachte, ja, irgendwie ist das geil, es float geil. Und ich hatte es immer als Barriere empfunden, die ich erstmal durchüberwinden muss, um an das zu kommen, was ich eigentlich haben möchte. Und da dachte ich mir, so sehr stört es mich dann auch wieder nicht, dass ab und zu mal so eine Nachricht aufpoppt, dass ich dann dafür jedes Mal drei Sachen wegklicken muss. Und dann habe ich gesagt, komm, scheiß drauf. Ich mache auch nur den Schlafmodus an, wenn ich schlafen gehe, was war's.
Ja, deswegen mochte ich halt, mag ich bei diesem Schlafen-Ding, dass da auch die roten Einsen quasi nicht da sind. So, weil das finde ich eigentlich cool, wenn du nichts durchbrechen musst, sondern wenn du einfach, wenn du, sag ich mal, du willst gerade deine Mails lesen, gehst auf den Startbildschirm, drückst auf Mails, dann werden die Mails aktualisiert, du hast irgendwie drei neue Mails, bla bla bla. So, aber WhatsApp und Message bleibt quasi stumm und du weißt nicht, erst wenn du draufklickst, siehst du, ich habe auch drei neue Nachrichten. Das finde ich eigentlich cool. Aber ja, das sind auch jetzt ja irgendwelche Kleinigkeiten, aber das dachte ich, wäre irgendwie noch ganz cool da drin. Ansonsten gibt es, finde ich, keine großen tollen Neuerungen, die ich jetzt hier so wahrnehme, weil Fotos irgendwie neu organisiert, ja, und wohl manche Sachen auch nur für die M1 Max irgendwie jetzt gekommen sind und so, wo ich denke, ja, ich glaube, es ist nichts, kein besonders spannendes Update für uns jetzt irgendwie so in der Form. Deswegen hast du auch nicht so viel verpasst.
Ja. Du hättest dann nochmal nachher runterladen, mal gucken, vielleicht.
Auf jeden Fall, also klar. Ja. Witzig ist, hast du geguckt, ist dein Windows-Rechner, ist der Windows 11 kompatibel?
Ja, ich glaube schon.
Ja, meiner leider nicht, witzigerweise. Obwohl der ja gar nicht mal so alt ist. Also ich glaube jetzt 3 oder 4 Jahre. Aber der Prozessor ist irgendwie 5 Jahre alt. Und der hat die Leistung eigentlich, also der alle Leistungsspecs und so passen. Aber die haben wohl noch so einen automatischen Filter drin, wie if dein Prozessor älter als 5 Jahre, dann kein Windows 11. Schade. Obwohl er das eigentlich packen würde. Deswegen fliege ich da immer raus. Also falle ich durch diese Prüfung durch und dachte, ich kann Windows 11 nicht installieren. Aber du kannst es theoretisch schon upgraden, wenn du willst. Wenn du es kannst, kannst du mal gucken.
Da mache ich ein Double Upgrade.
Double Update.
Irgendwie.
Ja, ich habe nur jetzt am Wochenende, kann ich dir kurz vor erzählen, war ganz geil. Ich habe, glaube ich, jetzt dieses Wochenende 13 Stunden geputzt oder so. What? Wir haben so den größten Putz- und Aufräummarathon unserer Zeit jemals gemacht. Den hätte ich noch nie so in der Wohnung gemacht. Das war ganz geil. Wir haben halt hier, wir hatten noch ein Hörbuch offen von Frankreich, von der Frankreichfahrt. The Sandman kam bei Audible raus und ich habe da so auch den Comic stehen und so. Ist so ein bisschen DC-Kram, ist mega cool, aber ist jetzt nicht so wichtig. Dann haben wir gedacht, okay, wie können wir das noch hören? Dann haben wir gesagt, okay, dann putzen wir einfach. Und dann haben wir hier beim Putzen quasi Audio geteilt so und haben dann hier in der Wohnung alles geputzt, alles rausgeräumt und so. Richtig, richtig schön gemacht, weil Chiara jetzt festgestellt hat, sie hat leider eine Hausstauballergie irgendwie. Ah, okay. Deswegen haben wir das auch so ein bisschen genutzt als quasi an Auslöser. Und so ein bisschen ausgemistet und so, deswegen, es fühlt sich richtig gut an. Das war ein richtig geiles Wochenende. Es war eines der besten Wochenenden. Obwohl nicht viel gelaufen ist, einfach nur, weil man einfach mal sich wieder um alles gekümmert hat. Mhm. Alles ist erledigt und dieser eine Tag mehr heute war voll wichtig, um dann eben Unterricht zu planen, weil das konnte ich halt davor nicht machen. Und das hat sich richtig, richtig gut angefühlt. Das war echt ganz geil. Und da habe ich nämlich auch meine ganzen digitalen Sachen wieder entrümpelt und habe das mal alles so gecheckt. Okay, Updates machen hier, das weggelöscht, Programme deinstalliert und so. Weil auch die digitale Hygiene ist wichtig, liebe Kinder.
Ja, das ist wirklich, ja.
Auch mal den Antivirus wieder durchlaufen lassen und so.
Oh, war ja. 13 Stunden.
Guck mal, musst du mal deine Meinung sagen? Ich zeig dir jetzt was in der Kamera.
Max zeigt mir das Heinrich Böll-T-Shirt. Hinten Heinrich Böll in der typischen Schrift und vorne wahrscheinlich auch Heinrich Böll. Man erkennt es nicht so.
Genau.
Genau, sieht auch wie einer von den Ape-NFTs.
Ja. Genau. Das ist unser neuer Schulpulli. Wir haben ja mit den Flowseekers zusammen so ein bisschen geguckt und mit der SV und was lange währt, wird endlich irgendwie gut. Und wir haben jetzt die Pullis. Ich finde das echt ganz cool. Endlich hat man mal sowas in der Hand, weißt du, das ist ja ganz oft bei so SV-Vereins, keine Ahnung, was arbeitest, wenn man so denkt, okay, man redet immer ganz viel, man redet ganz viel und irgendwie dann kommt nichts und passiert nichts. Und jetzt kamen die Pullis endlich an. Und nice. Das ist ganz cool, weil die kosten 23 Euro in der Anschaffung, also mit Bestellung und Druck, finde ich irgendwie ganz cool. Sind so ein bisschen dünner als den Pulli, den ich jetzt sonst in diesem Rot hier zum Beispiel habe. Aber finde ich irgendwie ganz, ganz cool, dass das von der SV kam, die das jetzt irgendwie so auf die Beine gestellt haben und jetzt man irgendwie dann so Schulpullis hat, die man sonst nicht hatte, was, glaube ich, sonst jede Schule gefühlt hat. Aber jetzt die irgendwie ganz gut auf die Beine gestellt haben.
Fand ich mega cool. Habt ihr schon erste Verkaufszahlen? Gehen die Dinger gut weg?
Wir haben erstmal Probebestellung gemacht. Also die kam letzte Woche an und wir haben erstmal 20 bestellt für die SV quasi. Und dann mal jetzt so zu gucken, jetzt mache ich gerade den weiß ich nicht, Usability-Test quasi, also ob auch alles irgendwie nach dem ersten Waschen noch da ist, wo es sein soll und so, aber dadurch, dass wir mit dem Drucker von den Flowstickers halt zusammenarbeiten und so, sollte das eigentlich, also ist eigentlich der Check gelaufen. Ja, deswegen, jetzt wollen wir dann quasi anfangen, ne, Liste im Lehrerzimmer auszuhängen und so ein bisschen die Schüler zu fragen und so.
Ja. Nice.
Ich habe eine Sache, da bin ich doch selber am Überlegen, welche Richtung ich, wenn ich befragt werde, beraten sollte. Weil meine Grundeinstellung wäre bei sowas eigentlich, wir kaufen die für 23 Euro, also 22,90 oder so, oder 23,30, also verticken wir die für den Einkaufspreis quasi, dass da keiner, dass kein Gewinn gemacht wird und nichts ausgegeben wird quasi, also dass da keiner auf Kosten sitzen bleibt, damit die Schülerinnen und Schüler so günstig es geht irgendwie coole Pullis haben können, wenn sie das wollen, von der Schule, was ja irgendwie auch schön ist, weil das so Schulspirit und so, das ist ja so der Gedanke dahinter. Und die SV jetzt nicht zwingend Geld braucht, also generell, das ist also klar, wenn man Geld hat, kann man coole Aktionen machen im Zweifel mal und Leute bezahlen für irgendwas Cooles so. Also ein Redner oder keine Ahnung was, irgendwie mal Schulsäuberung, man kann dann irgendwie Geld oder beim Spendenlauf was dazugeben. Aber es ist nicht so, als würden wir da jetzt so monatliche oder jährliche Ausgaben haben und sagt, ah cool, wir müssen jetzt wieder ein bisschen was verkaufen, weil und deswegen gibt es so drei Szenarien in meinem Kopf, die Sinn machen würden. Entweder Einkauf 23, Verkauf 23, so, also Selbstkostenpreis quasi. Oder man sagt so 25 Euro, man rundet so auf 25 und dann so 1,50 für den Bestellaufwand und man kann irgendwie das Geld reinvestieren in, keine Ahnung, dann vielleicht mal nochmal andere T-Shirts und die sind dann ein bisschen günstiger, dass man irgendwie, keine Ahnung, sowas aufbaut. Oder man sagt, keine Ahnung, 30 Euro. Was ja immer noch für so ein Pulli ein fairer Preis ist, hätte ich jetzt gesagt. Und sagt, okay, die 7 Euro, die gehen halt direkt, also keine Ahnung, davon nimmt man 3 Euro und macht mit denen irgendwas, irgendwie spart die für die SV und die anderen 4 Euro legt man schon fest, keine Ahnung, geht an Shangilia oder so. Weißt du, wir haben ja immer diese Spendenprogramme mit irgendwelchen Sachen und macht irgendwas Cooles damit. Das sind so die drei Szenarien, die ich im Kopf habe und ich kann mich selber für keins so richtig entscheiden. Ich glaube, mein Favorit wäre das 25-Euro-Ding, weil das einfach eine gerade Zahl ist, die cool ist und man dann irgendwie sagen kann, von diesen 1,50 kann man irgendwann mal irgendwas machen vielleicht. Was sagst du?
Gibt es denn irgendwas in der Schule, was cooler gemacht werden muss, was irgendwie Geld bräuchte, was ein paar hundert Euro kostet?
Nichts, was wir nicht mit einem Antrag auch kriegen würden vom Förderverein oder von der Schule quasi. Also klar, sowas wie neue Tischtennisplatten wären cool, aber das scheitert halt nicht am Geld, sondern an der Genehmigung und so. Weißt du, also es gibt gerade nicht das Ding, wo es am Geld scheitert oder, keine Ahnung, mal endlich eine Rampe da hinten zum Chemietrakt und so. Das ist aber kein Geldding, sondern das scheitert eher daran, dass es durch 18 Gremien muss und die Stadt und keine Ahnung was so. Deswegen, da gibt es nichts, wo man sagen könnte, hey, da können wir voll cool direkt schon unseren Beitrag leisten, der sich direkt auch auszahlt, den man direkt sieht irgendwie.
Ja. Also ich finde, es bräuchte halt irgendwas, was wo man sagen kann, dafür wird es genutzt. Und das, solange das fehlt, wäre ich, glaube ich, auch für die was kostet uns, also für die Selbstkostenvariante. Wenn es aber irgendwas Cooles gäbe, keine Ahnung, die Spielothek bräuchte mal einen neuen Stuhl für die Eltern, die Waffeln backen. Weil die sitzen immer auf so einem kaputten Stuhl und fallen jede Woche dreimal um. Dann mach das. Ja. Ne? Also es bräuchte schon irgendwas, was Greifbares und nichts irgendwie. Wir könnten davon irgendwas besser machen, was man aber nicht anpassen kann. So. Sonst wäre es, also sonst hast du irgendwo Geld rumliegen und du fragst dich ganz einfach, was mache ich damit?
Genau. Ja. Das haben wir gerade so ein bisschen. Und was hältst du, genau, und was ist deine Meinung zu dem Spendending? Weil man könnte ja auch sagen, wir runden auf 25 Euro und alles, was quasi nicht für die Produktion, also für den Einkauf quasi drauf geht, wird 1:1 quasi an Shangilia gespendet. Dieses Spendenprogramm gibt's schon. Weil dann könnte man ja auch sagen, naja, dann lass den Leuten selber die Wahl. Und wenn sie Bock haben zu spenden, sollen sie das machen. Aber dafür möglichst günstig trotzdem den Pulli kaufen lassen. So, das kann ja beides.
Das Ding ist halt, wie soll ich sagen? Wenn, dann würde ich es nur in der Variante anbieten, du kannst es entweder für den Selbstkostenpreis oder du spendest und wir kümmern uns um die Spendeding machen. Du hast, keine Ahnung, wie viele Eltern hast du in der Schule? Vielleicht 900 Schülern oder was auch immer? Schülerinnen?
Im besten Fall 1.800, aber
ja, also, ne, also du hast irgendwie 1.000 Individuen, keine Ahnung, plus minus, die irgendeine Meinung haben. Und irgendwer sagt, ja, das Projekt gefällt mir nicht. Warum muss ich jetzt für diesen Schulpulli mehr bezahlen? Und euer Ziel ist es ja wahrscheinlich einfach nur, möglichst viele davon an die Schülerinnen zu bringen, damit eben dieser Schulspirit entsteht. Und jedes Hindernis, also alles, was dann quasi so eine Kopplung ist an irgendein Spendenprojekt, ist ein potenzielles Hindernis für irgendeinen Elternteil, der sich darüber aufregt und das nicht gut heißt und sich denkt, warum nicht UNICEF, warum habt ihr das gemacht und warum muss ich jetzt spenden, kriege ich eine Spendenquittung? Also das ist irgendwie so eine Reibungsfläche, die einfach unnötig, glaube ich, ist. Wenn es wirklich euer primäres Ziel ist, einfach nur ganz viele Dinge, wenn euer primäres Ziel ist, auch Spenden zu generieren und es beides ein Ziel ist, dann würde ich es machen. Aber sonst
Ah, spannend. Ja, ich bin mal gespannt, was die entscheiden werden und sollen die sich überlegen.
Ja. Sollen sich mal 58 Minuten lang einen Podcast anhören und dann
Genau, nächstes Mal, da habe ich mit dem Willi drüber geredet. Wer Willi ist, fragt ihr, ist egal. Aber hört mal diesen Podcast, Minute 58, da sagt er, was Sache ist.
Nee, die sollen schon die ganzen Teile davor auch hören.
Ja.
Über Horrorfilme und Mark Zuckerberg.
Wegen Herr Pelzer musste ich irgendwas über Facebook und Metaverse hören. Das hat mich gar nicht interessiert.
Oh, wei. Ja, glaube ich. Ah, ja.
Schön.
Ach, crazy.
Ja, ich überlege gerade, ich hab mir so Sachen aufgeschrieben. Ich guck mal gerade, ob ich noch was habe. Tatsächlich nur noch eine kleine Anekdote aus dem Unterricht. Ich hatte in meinem F-Kurs letztens, erinnerst du dich noch damals im Studium, habe ich dir, glaube ich, mal davon erzählt, ich glaube, im Podcast haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, Martin Buber und das Zwischenmenschliche, so bei Dialog und so, das habe ich mal im Studium gehabt und fand es mega cool. Das war so ein Typ, so, das ist so jemand, der so fast, also wie soll ich sagen, es war in diesem Seminar mit diesem viel zu netten Dozenten, wo immer 1000 Leute auf dem Boden auch saßen und so, ich weiß nicht, ob du dich noch so ein bisschen daran erinnerst, egal. Auf jeden Fall hat Buber so quasi so ein bisschen, der spricht von dem Geschenk der reinen Aufmerksamkeit in einem Dialog und so. Und wenn zwei Personen sich unterhalten, dann ist es nicht im Optimalfall in einem echten Dialog, redet nicht Person A mit Person B, sondern es entsteht quasi ein Zwischenmenschliches und beide geben quasi ihren Part in dieses Zwischen. Und dazwischen entsteht der richtige Dialog und sie legen quasi die Schutzpanzer so ein bisschen ab und es geht nicht mehr darum, den anderen zu überzeugen. Es geht nicht um irgendwelche Ideale, es geht um kein Wettringen um irgendeine Meinung, sondern es geht einfach um ein Zwischen und ein Gemeinsames so ein bisschen. Und das ist natürlich sowas, was ich total liebe und was so voll mein Ding ist. Und vielleicht habe ich mich im EF-Kurs so ein bisschen eine Viertelstunde zu lang darüber gefreut, darüber erzählen zu können. Weil es war so ein Text, ja, so ein Text gelesen und dann bezieht sich so diese Triple Scheffler irgendwie und erzählt dann vom Geschenk der reinen Aufmerksamkeit. Ich war so, oh mein Gott, oh Trigger. Mein Gott, Leute, ich muss euch was erzählen. Seid mal leise, hier, hört mal zu, es ist nämlich so. Und dann hab ich so spontan so Tafelbild gemacht und dachte mir so, oh Gott, jetzt bin ich einer von diesen Lehrern geworden, der sich dann irgendwie in seinen einigen Anekdotengedanken verliebt und danach so hofft, bitte nehmt davon auch nur ein bisschen was mit, es ist so cool, wenn ihr da euch ein bisschen was vor mitnimmt, es ist so cool. Und wahrscheinlich dachten sich alle, was zur Hölle tut er davon? Ist das klausurrelevant? Nein.
Brauche ich das im Abi?
Ja, okay. Was tut er da? Kann er bitte aufhören?
Ah, herrlich.
Ja, das war auf jeden Fall ein lustiger kleiner Moment.
Aber gab es da eine Reaktion dazu? Gab es denn irgendwas?
Ach, das ist schwierig zu sagen, also das Positive war, es war still.
Das, ja, also, wenn du vorher alle anschreist.
Nein, so war es jetzt nicht. Also man hatte nicht das Gefühl so, ja, okay, das interessiert keine Sau. Aber es war auch nicht so, als wären die Freudentränen den Leuten runtergelaufen und sie dachten, oh mein Gott, was ich hier gerade erfahren habe, ist das größte Geschenk. Okay, das wäre auch vielleicht, aber ne. Aber deswegen, es war schwer abzulesen. Deswegen war ich so versucht zu sagen, fandet ihr es auch so cool wie ich gerade? Aber habe ich natürlich nicht gefragt, aber es war so auf meinen Lippen, dass ich so fast so dachte, so kurz am Ende, die zwei Letzten, die so rausgehen, so, kommt mal her, war das gerade okay oder so? Aber habe ich dann nicht getan. Aber hätte ich vielleicht tun sollen, hätte ich diese Frage jetzt nicht stellen müssen dir. Aber ja, das war auf jeden Fall ganz witzig, weil man selber so denkt, oh mein Gott, wenn ihr so ein bisschen was davon mitnehmt, ist es mega cool, es ist so ein bisschen Uni-mäßig, es ist so ein bisschen okay, wir gehen mal ein bisschen abstrakter und sind nicht bei das Kind schreit, was sollst du tun? Mit ihm reden und nett sein. Ja, okay, cool, danke. Vielen Dank. So ist EF-Unterricht, also so ist halt Pattern-EF, ist halt ein bisschen nicht so spektakulär im Prinzip. Und dachte, okay, ich gebe mal so ein bisschen Einblick. Ja, ich kann es nicht so richtig abschätzen. Das ist im Bio ja manchmal auch so, wenn er zum Beispiel so das Wort Stammzellen fällt und so und ich relativ viel dazu im Studium hatte und immer so denke, oh Gott, ich will euch erzählen von induzierten pluripotenten Stammzellen. Was ist hiermit? Und kennt ihr das? Und so.
Kennt ihr das?
Und,
klar.
Und dann die Sechstklässler so vorher ein bisschen, was? Die sind halt immer so cool, die sagen immer, Herr Pelzer, erzählen Sie das, ist voll spannend. Und das versteht aber keiner. Aber naja, auf jeden Fall sind das immer so ganz lustige kleine Momente, wo das Studium so aufblitzt und man so denkt, ich habe mal wirklich was mitgenommen aus dem Studium. Und man dann nur hofft, dass es irgendwie Anklang findet, aber man es nie weiß.
You never know. Geil. Aber immerhin bist du motiviert, das ist die Hauptsache.
Ja. Danke. Ja. Ja. So wie früher. S.S. mit mir Schluss gemacht hat mit, du bist voll süß, ja, voll lieb, ja.
Nein, so war das gar nicht gemeint.
Nee.
Wir machen nächste Woche nochmal eine Episode, keine Sorge. Ja.
danke. Es ist mal okay, alles klar.
Aber jetzt muss ich erstmal ein paar Updates machen. Ist wichtig.
Ja, Security. Ich muss jetzt auch noch aller Seelen feiern. Ach nee, aller Heiligen. Was ist heute?
Aller Heiligen.
Heute ist aller Heiligen. Morgen aller Seelen. Ich frage mich, warum das in meinem Ich weiß, aber egal. Wir gedenken aller.
Aller also Heiligen. Quasi,
aller, ja. Egal. So. Das war's. Out. Ey, ciao.